NDR Info. Themenabend.
Große Koalition. In der Krise geht der Regierung die Puste aus. Das ist die Frage, die im Mittelpunkt unseres heutigen Themenabends steht. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Schönen guten Abend. Gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl scheint die Dreierbeziehung von CDU, CSU und SPD vor dem Ende. Die CSU stellt sich an wie ein bockiges Kind, klagt SPD-Generalsekretärin Katharina Barley. Die Menschen wollen diese Berliner Politik nicht, stänkert CSU-Chef Horst Seehofer gegen Angela Merkel. Und CDU-Fraktionschef Volker Kauder wirft der SPD vor, in der Flüchtlingsfrage eine unredliche Debatte zu führen. Alles nur Rhetorik oder Vorzeichen einer schmutzigen Politscheidung? Wie viel oder wenig Gemeinsamkeit gibt es noch in der Großen Koalition? Und was können die Regierungspartner überhaupt noch auf den Weg bringen in den gut 12 Monaten bis zur Wahl? Darüber wollen wir in der kommenden halben Stunde mit Experten diskutieren, die wir in unsere Studios eingeladen haben. Nach 21 Uhr können dann auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an der Diskussion beteiligen. Und uns gerne jetzt schon anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08000 441777. Oder machen Sie im Internet mit. Sie finden uns unter ndr.de/redezeit. Dort müssen Sie dann das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns eine E-Mail schicken. In unserem Berliner Hauptstadtstudio begrüße ich meinen Kollegen Jörg Seißelberg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Als Hörfunkkorrespondent des NDR verfolgen Sie ja die Bundespolitik aus nächster Nähe und kennen die Stärken und Schwächen der Regierung sehr genau. Herr Seißelberg, einerseits hauen sich die Koalitionäre harte Worte um die Ohren und andererseits beschließt das Kabinett wöchentlich neue Gesetze. Ist dieser Dauerstreit am Ende nur eine Show von Profilneurotikern, während der politische Alltag eigentlich unbeeindruckt fortgesetzt wird?
Also eine Show ist es nicht. Da wird schon gestritten um Themen, die als Sachthemen wichtig sind und auch politische Linien der in der Koalition vertretenen Parteien definieren. Grundsätzlich denke ich, sollten wir auch, was die Bewertung der derzeitigen Situation, der Streitsituation anbelangt, die Tonlage vielleicht ein bisschen runterschrauben. Denn wenn wir ehrlich sind, die Koalition streitet nicht mehr, als sie es vor knapp einem Jahr getan hat. Heute im Kabinett waren 14 Tagesordnungspunkte auf der Agenda, die man einvernehmlich abgehakt hat. Flexirente, die Zahlungen an die Länder für Flüchtlingskosten und. Das ist einvernehmlich geregelt worden. Es gibt, klar, diverse Streitthemen, die anstehen in den nächsten Monaten. Erbschaftssteuer, Gesetz zur Entgelttransparenz, Rentenangleichung Ost-West. Die Frage, kommt es aus der Kasse von Schäuble oder sollen es die Beitragszahler letztendlich bezahlen? Da wird sicherlich gestritten werden, aber das gehört auch zum Wesen einer Koalition. Wenn ich das vergleiche mit meinen ersten Berliner Jahren, als es noch eine rot-grüne Koalition gab, auch da hat man sich teilweise gestritten wie die Kesselflicker. Also das gehört zum einen zum Wesen einer Koalition dazu, in der unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Interessen vorhanden sind, dass die sich untereinander streiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir jetzt auch nicht so tun sollten, als wären wir im Wolkenkuckucksheim. Wir sind ein Jahr vor der Bundestagswahl. Da muss jede Partei schauen, dass sie sich profiliert. Daher wird sicherlich in den Auseinandersetzungen um Themen wie Erbschaftssteuer, Entgelttransparenz, Rentenangleichung jede Partei noch genauer schauen, dass auch die eigenen Interessen berücksichtigt werden. Aber meine Prognose ganz klar, trotz der Aufregung, die es derzeit gibt, diese Koalition wird halten bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr.
Also Business as usual.
Business as usual, und zum Business gehört in einer Koalition halt auch Streit dazu, ein bisschen Pulverdampf, den erleben wir zurzeit, aber meiner Ansicht nach nichts, was jetzt den Bestand der Koalition wirklich gefährden könnte.
Mit unserem Kollegen Jörg Seißelberg im Hauptstadtstudio in Berlin ist auch der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Gero Neugebauer. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Hamburg.
Herr Neugebauer, Sie beobachten auch schon seit Jahrzehnten die Regierungspraxis ganz verschiedener Koalitionskonstellationen. Manche Regierungen waren da erfolgreicher, andere weniger. Gibt es da eigentlich ein Erfolgsrezept für gutes Regieren und absolute No-Gos, die immer zum Scheitern führen?
Nun, ein Rezept ist, die Chemie muss stimmen. Das ist eins mit einer der Bestandteile, die Chemie zwischen den Akteuren. Es muss der Wille da sein, diese Koalition auch zu einem Ende zu bringen, weil jede der teilnehmende Parteien fürchtet, dann vom Wähler abgestraft zu werden. Und drittens muss man natürlich dann auch Inhalte haben, gemeinsam vereinbarte Inhalte. Das ist ja in der Regel durch den Koalitionsvertrag festgelegt. Aber es gibt eben auch Momente, wo neue Themen auf die Tagesordnung gelangen, wo man sich dann einigen muss. Und dann wird es interessant, wer da welches Gewicht entfaltet und meint, in welcher Position auch recht zu haben. Und es ist allerdings dann auch so, dass man sagen kann, gut, es können sein, dass die Interessen der Akteure sich wandeln, wenn man feststellt, der Parteienwettbewerb dauert an. Wir müssen aber jetzt auf einmal sehen, da taucht eine Partei im Umfeld auf, nicht mal im Bundestag vorhanden. Aber jetzt reagieren wir darauf. Aber wie reagiert man dann eigentlich auf eine Partei, die sich nicht in der Opposition entfaltet? Und das ist die Situation, vor der wir gegenwärtig stehen. Nur es ist, wie Herr Seißelberg schon gesagt hat, es ist immer eine gewisse Spannung drin. Langweilige Koalitionen ermüden den Wähler, erwecken den Eindruck der Leistungsunwilligkeit und führen auch in der Regel dazu, dass die Partei, die von ihren Anhängern als müde und nicht so besonders munter also beurteilt wird, in der Regel nach dem Ende der Koalition auch durch abgestraft wird, dadurch, dass sie dann in den Nichtwählerbereich gehen oder zu einer anderen Partei.
Herr Neugebauer, Gegenbeispiel. Die letzte Koalition Schwarz-Gelb, also CDU, CSU und FDP, die hat sich noch heftiger gestritten als die Koalition jetzt. Das Resultat war, die FDP ist ganz aus dem Bundestag verschwunden. Also den Konflikt um jeden Preis suchen scheint auch kein Rezept zu sein, oder?
Das war ja eine Koalition, wo, ich formuliere das mal ein bisschen flapsig, die Union die Hände um den Hals der FDP hatte und die FDP, also wenn man so will, sich nicht einig war, was man denn eigentlich anbieten sollte, wenn man zu Beginn der Koalition eine Leistung anbietet, die Hotelsteuer, und dann an für sich nur noch dabei ist, sich irgendwie zu arrangieren, sich selbst in Position zu bringen, keine dicken Dinger durchzubringen, sondern höchstens dann zu sagen, oh, guck mal, jetzt haben wir ja der Kanzlerin die Bundespräsidenten verhagelt, dann darf sie sich doch nicht wundern, wenn all das, was sie angekündigt hat, unter anderem im Bereich der Steuerpolitik, nicht passiert und die Wähler der FDP da sagen, ey, was haben wir denn da gewählt? Also die kriegen auf jeden Fall nicht unsere Stimme. Ein hervorragendes Beispiel, das Sie da genannt haben, dafür, dass die Wählerinnen und Wähler auch ihre Parteien, ihre Favoriten beobachten und sagen, werden die unseren Erwartungen gerecht und wenn nicht, werden sie abgestraft. Und das hat die SPD jetzt zurzeit auch im Hinterkopf, dass sie Angst hat, sie könnte abgestraft werden.
Und hat sie ähnliche Fehler gemacht wie die FDP in der letzten Legislaturperiode?
Nein, bislang nicht. Sie ist ein bisschen stärker als die FDP. Sie hat viele Sachen hervorgebracht oder durchgesetzt aufgrund der Koalitionsvereinbarung, wo man sagen kann, das ist ja sozialdemokratische Politik. Sie hat Erfolge eingefahren, die Frau Merkel für sich nach Hause genommen hat, also zu sich nach Hause genommen hat. Bestimmte Dinge sind auch nicht so recht unterscheinbar. Wenn Sie Mindestlohn sagen, dann sagt Frau Merkel hat erst gesagt, Mindestlohn in Branchen. Die SPD wollte den nationalen Mindestlohn. Fragen Sie heute einen nach Mindestlohn, wird er Ihnen sagen, ach, das war SPD, ach, das war Merkel. Mindestlohn ist Mindestlohn. Und diese Sachen, diese wahrnehmbaren Unterschiede, wo die eine meint, ihr Profil draus ziehen können, die fallen dann nicht mehr auf. Und Sie wissen ja, wie das ist. Es werden nicht die Leute gesehen, die im Keller sitzen und die Kohlen in die Heizung schaufeln. Ich bin jetzt in meinem alten Gebäude. Sondern es werden die gesehen, die da in der Stube den Heizungshahn aufdrehen, indem man sagt, danke, du hast es aber schön warm bei dir zu Hause. Und das ist die Situation, die die SPD beklagt. Sie sitzt im Keller und heizt und oben sitzt diese Union und wärmt sich an der Wärme, die Union gemacht hat. Allerdings muss man nun sagen, Frau Merkel erntet dafür auch gelingt den Vorwurf, sozialdemokratischer zu sein als die Sozialdemokratie. Aber diesen Ärger kann sie verschlucken. Das ist nicht wichtig.
Themenabend auf NDR Info zur Lage der Großen Koalition in Berlin. Sie können uns jetzt schon anrufen. 08000 44 1777, unsere Telefonnummer. Nach den Nachrichten um 21 Uhr diskutieren wir dann auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei mir im Hamburger Studio von NDR Info begrüße ich Claudine Niert. Schönen guten Abend. Sie sind Sprecherin der Nichtregierungsorganisation Mehr Demokratie, die sich unter anderem für mehr Bürgerentscheide und ein bürgernäheres Wahlrecht einsetzt. Frau Niert, die Große Koalition ist noch am Leben, wie wir gerade gehört haben, aber die politische Kultur hat sich ja doch durch die Regierungsbündnisse der Großparteien untereinander erheblich verändert. Schon die zweite Große Koalition in 12 Jahren. Schadet diese Machtkonstellation eigentlich auf Dauer der Demokratie? Lähmt sie am Ende sogar?
Ich denke, sie lähmt sie auf jeden Fall. Das wissen wir allein schon im Bundesrat, weiß man, dass es schwierig ist, Themen durchzubringen mit großen Koalitionen. Momentan hat, glaube ich, im Bundesrat die Koalition gerade mal 20 Stimmen zu 69. Auf Bundesebene ist es ebenso. Wir haben eine sehr schwache Opposition und das ist natürlich genau die Situation, wo wir von Mehr Demokratie aus sagen, bei dieser Konstellation, bei so einer großen, starken Koalition brauchst gleich dreimal eigentlich Volksabstimmungen auf Bundesebene, um das Geschäft auch zu beleben, auch gerade durch die Oppositionsthemen. Denn wir haben gerade jetzt auch eine Situation, wo die Parteien anfangen, sich wieder zu profilieren. Also immer, das haben wir immer so ein Jahr vor der Wahl, dass man anfängt, sich zu blockieren, ein bisschen miteinander zu kämpfen und zu streiten. Und man fragt sich dann natürlich schnell als Bürger und Bürgerin, was kommt dabei raus? Und vorhin fiel dieses wunderbare Stichwort, glaube ich, von Herrn Neugebauer zum Thema Abstrafen. Die SPD hat schon wieder Sorge, dass sie abgestraft wird. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sage, das verändert tatsächlich die politische Kultur, wenn man jetzt schon anfängt, seine Politik darauf auszurichten, auf die Wahl zu gucken, zu schielen. Anstatt zu sagen, ich regiere wirklich 4 Jahre in Ruhe. Und wenn es extra Themen gibt, hätte der Bürger zum Beispiel die Möglichkeit, sie durch das Instrument direkte Demokratie einzubringen und stört damit dann nicht die Wahlen beim Regieren und ihre ganzen Aufgaben auch fertigzustellen. Ich meine, wir haben in dieser Legislaturperiode so viele Themen gehabt, die alle angerissen sind. Finanzkrise, Europa, haben wir schon wieder vergessen. Die Flüchtlingsfrage ist noch nicht gelöst. Also es sind lauter so Themen, wo wir merken, die sind überhaupt noch nicht abgeschlossen. Und wie soll das im nächsten Jahr noch weitergehen?
Ist das ein Merkmal, dass tatsächlich bei großen Koalition, also bei 2 oder in diesem Fall ja sogar 3 besonders großen Parteien auch besonders heftig auftritt? Oder ist das nicht bei den klassischen Koalitionen, die wir von früher kennen, eine große, 1, 2 kleinere Parteien genauso, dass dieser Effekt, man guckt schon mal auf die Wahlen, dann am Ende der Zeit durchschlägt?
Gute Frage, habe ich jetzt nicht untersucht. Ich glaube, es ist auch bei den Kleinen so, aber das Gezänke bei 2 großen oder in dem Fall auch 3 größeren Parteien, die eigentlich auch zu Volksparteien sind, ist die Bühne einfach größer. Wenn wir da jetzt 3, 4 Parteien sitzen hätten, wäre das Gezänke etwas kleiner und die Bühnen sind etwas kleiner. Aber interessant ist natürlich auch die Themen, um welche gestritten wird und wie gerade die Situation ist.
Das ist ein guter Anlass und gutes Stichwort, mal auf die Lage der Opposition zu gucken, die ja naturgemäß in solchen Konstellationen eher schwach, eher klein ist. Jörg Seiselberg als Korrespondent für uns, für den NDR, gucken Sie ja auch darauf, was Grüne und Linke machen, was sie machen können noch im Bundestag. Ist das eine andere Opposition als das, was Sie zum Beispiel, wie Sie vorhin sagten, als es Rot-Grün gab, bei der CDU-Opposition damals erlebt haben?
Ja, es ist schon eine Opposition, die natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie zahlenmäßig deutlich schwächer ist, nicht so stark auftritt, nicht mit der Vehemenz und der Energie sich stellt gegen die Regierung. Es ist ja auch so, dass man, wenn man auf die Große Koalition schaut, gerade auch auf die Union, das Gefühl hat, dass der größte Oppositionspartner eigentlich in München sitzt mit Horst Seehofer, der Angela Merkel sicherlich sehr viel mehr unter Druck setzt, als es die parlamentarische Berliner Opposition aus Grünen und den Linken macht. Das ist sicherlich schon ein Unterschied, der wahrnehmbar ist, also ein Unterschied zwischen Konstellationen, die wir hatten, als es eine schwarz-gelbe oder eine rot-grüne Koalition gegeben hat. Da begegnen sich Regierung und Opposition mehr auf Augenhöhe, was die Kräfteverhältnisse anbelangt. Also gerade in der Union ist es halt interessant zu sehen, wie sich dort die Situation entwickelt hat in den vergangenen Wochen und auch wenn man sich hier in Berlin umhört, eigentlich eine große Ratlosigkeit, sowohl bei CSU als auch bei CDU, wie man die verfahrene Situation wieder lösen will, wie man hier aufeinander zugehen kann. Denn auch in der CSU gibt es eigentlich kaum jemanden, der ernsthaft glaubt, dass man eine Alternative zu Angela Merkel zur nächsten Bundestagswahl präsentieren kann. Also hier ein sehr, sehr intensiver, belastender Konflikt für den größten Partner in der Koalition. Die Opposition tritt einfach in den letzten 3,5 Jahren hier relativ schwach auf.
Gero Neugebauer, als Politikwissenschaftler gucken Sie ja auch auf die Konstellation jetzt im Parlament. Da fällt natürlich auf, dass die Grünen, die ja selbst nach einer Regierungsperspektive gucken und auch in beide Richtungen inzwischen winken, sehr oft sich gebärden wie eine Regierungspartei. In großen Abstimmungen oft mit der Großen Koalition stimmen. Nun hat Jörg Salzeberg gesagt, dass es manchmal so ist, dass die CSU sich als die größte Oppositionspartei gibt, obwohl sie es eigentlich nicht ist. Verschieben sich diese klaren Grenzen, die wir aus Jahrzehnten früher kennen, zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien eigentlich bei dieser Konstellation?
Also auf der institutionellen Ebene nicht. Das heißt, die Grünen kriegen nicht auf einmal Möglichkeiten, die sie hätten, wenn sie Teil der Regierungsfraktion wären. Aber in der parlamentarischen Kultur schon, in der Tat, tun viele Grüne, nicht alle, so, als ob sie ganz gerne mitregieren würden. Und wenn Frau Göring-Eckardt zum Beispiel bei der letzten Plenardiskussion sagt, oder Frau Merkel darauf hinweist, wer ihr mehr Beifall gezollt hat an bestimmten Stellen, dann wird das ja auch ganz deutlich. Das Problem ist aber auch, es gibt in den Grünen selbst eine Stimmung, insbesondere bei den jüngeren und mittleren Grünen, nicht nur unter den Abgeordneten, sondern auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fraktion, vielleicht auch ein bisschen in dem grünen Hauptquartier, die ja sagen, ach, für uns ist Schwarz-Grün eine Perspektive und wir sehen gar nicht ein, warum wir uns da scharf abgrenzen sollen. Und insofern hoffen die, nicht zuletzt deshalb, um wieder an die Regierung kommen zu können, dass es eine Annäherung an die Union gibt, mit der Möglichkeit, dann auch eine Koalition zu bilden. Also so ein Untergrund spielt dann schon eine Rolle dabei, wenn so eine Oppositionspartei in die Gefahr gerät, diese Oppositionsrolle nicht ganz ernst zu nehmen. Und wenn dann die CSU kommt, und da stimme ich Herrn Salzeberg uneingeschränkt zu, die dann sagt, oh, an diesem Punkt bin ich gerne Opposition, dann wird in der Tat dem Zuschauer oder der Zuschauerin manchmal nicht ganz klar, wer denn nun eigentlich Oppositionspartei ist. Nur das ist eine bestimmte Form von, na, sagen wir, parlamentarischem Geschehen, abstrakt formuliert. Jede Oppositionspartei bereitet sich eigentlich darauf vor, das nächste Mal Regierungspartei sein zu können. Und Regierungsparteien haben im Kopf, das nächste Mal Oppositionspartei sein zu können. Wenn aber die Mehrheitsverhältnisse so sind, der Großen Koalition und der Kleinen Koalition, also da sind dann nur 127 Abgeordnete in der Oppositionsfraktion, dann, und die müssen bestimmte Rechte haben und andere können sie überhaupt nicht ausüben, weil sie so wenig sind, dass dann schon der Eindruck entsteht, also ja, dann ist es lieber besser, ich falle dadurch auf, dass ich eher an der Seite der Regierung bin, als dass ich sozusagen auf dem Hof hinten an der Leine belle, aber sonst keine Wirkung erziele.
Claudine Niert, Ihre Organisation Mehr Demokratie ist ja auch dafür, die Rechte der einzelnen Abgeordneten zu stärken, schon im Wahlverfahren. Also Listen zum Beispiel so zu öffnen, dass die Bürger dort auch stärker Einfluss haben als die Parteien. Diese Konstellation, die wir jetzt gerade gehört haben, ist das eine Entwicklung, wo Sie sagen würden, das wäre eigentlich eine Chance für die einzelnen Abgeordneten, hier auch stärker nach ihren eigenen politischen Präferenzen zu agieren? Also ist das vielleicht sogar hilfreich, was wir da erleben?
In jedem Fall, absolut. Wir haben natürlich von Mehr Demokratie viele Ideen, überhaupt auch den Parlamentarismus irgendwie wieder auch ins Leben zu bringen, die Abgeordneten zu stärken, die einzelnen Abgeordneten zu stärken, eben gerade auch offene Listen zu haben, nicht, dass eine Partei schon im Vorfeld, 80% der Abgeordneten stehen ja schon fest, die reingewählt werden, sondern dass der Bürger die Möglichkeit hat und die Bürgerin durch ihre Wahl letztendlich die Reihenfolge derer, die sie wählen möchte, auch selbst bestimmen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dieser parlamentarische Betrieb, gerade die Opposition, ist jetzt in einer schwachen Position, dass man da Dinge ändert, dass man auch den gesamten parlamentarischen politischen Ablauf auch mal aufbricht. Was uns Bürger ja oft stört, ist, wenn die falsche Partei, gerade mal die Kleine aus der Opposition, den guten Vorschlag bringt, hat das keine Chance. Und dann gibt es das übliche Kasperltheater im Parlament, die üblichen Redebeiträge. Im Grunde weiß man, es hat die falsche Partei vorgeschlagen. Und das erleben wir gerade auch bei den Bürgerinnen und Bürgern als einen Ermüdungszustand, wo man dann sagt, ach ja, die da oben, die diskutieren ja eh nur und es verändert sich nichts. Und da denke ich schon, ist es auch mal angesagt, auch von außen mal neue Ideen reinzubringen, aber auch letztendlich auch die Parlamentarier zu stärken. Meistens sind es die jungen Parlamentarier, die die erste Legislaturperiode ins Parlament kommen, die noch gute Ideen haben, die aber dann schon schielen, oh, ich möchte gerne noch eine zweite Legislaturperiode bleiben und fangen dann schon an, mit dem Strom zu schwimmen. Und in der zweiten schielen sie dann natürlich schon auf einen größeren Posten in der dritten Legislaturperiode. Und dann merkt man, dass die Ideale, mit denen sie mal angetreten sind, eigentlich immer mehr geopfert werden, den parlamentarischen Strukturen und auch dem Machtgebaren. Klar.
Jörg Salzeberg, in einer großen Koalition sind solche politischen Karrieren ja eigentlich noch verbreiteter, weil einfach viel mehr Posten zu verteilen sind und auch viel klarer ist, dass nur die Regierungsparteien solche Posten auch tatsächlich ausüben. Wie ist es so aus Ihrer Sicht um die Disziplin zum einen in den Fraktionen der Koalition bestellt und Wie viel Kreativität von dem, was Frau Nier zum Beispiel einfordert, ist da noch vorhanden aus Ihrer Sicht?
Also zum ersten Mal, möchte ich widersprechen, was die Einschätzung anbelangt, dass Kasper-Theater im Parlament aufgeführt wird. Also ich glaube, dass es dort sicherlich häufig heftige Diskussionen gibt, auch Diskussionen, die sich vielleicht in ihrer Konfliktlage nicht jedem sofort erschließen. Es werden sicherlich auch Showkämpfe dort ausgeführt, aber letztendlich, glaube ich, erleben wir im Bundestag schon ernsthafte Debatten und auch die Tatsache, dass immer wieder bemängelt wird, dass es Parteien zerstritten sind, Koalitionen zerstritten sind, dass im Parlament gestritten wird. Ich sage, verdammt nochmal, das gehört zu einer Demokratie dazu. Das zeichnet eine Demokratie auch aus, ein gesunder Streit. Von daher ist das etwas, wo ich nicht immer sofort den Mann den Finger hebe, wenn in einer Koalition oder in einem Parlament auch mal heftig gestritten wird. Was die Disziplin anbelangt in den Parteien der großen Koalition, ist sie eigentlich ausgeprägter, als ich es erwartet habe. Es gehört ja auch dazu, zu einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie, dass es dort verlässliche Mechanismen gibt, dass nicht jede Partei bei jeder Sachentscheidung mit völlig unterschiedlichem Stimmverhalten auffällt. Ich wähle ja eine Partei, um eine gewisse Grundlinie zu haben, auch eine gewisse Verlässlichkeit, dass diese Partei dann diese Linie auch im Parlament verfolgt. Und angesichts der großen Mehrheit in der großen Koalition war ja eher vielleicht zu befürchten, dass es bei diversen Entscheidungen doch Querschüsse gibt, dass sich viele bemüßigt fühlen könnten, dort ja ihre individuelle politische Position auszuleben, auch auf Kosten der Fraktionsdisziplin. Das finde ich eher erstaunlich, dass dies in dieser großen Koalition nicht in dem Maße passiert. Man sagt ja mal, wenn es eine relativ knappe Mehrheit gibt, dann ist das disziplinierend. Aber mein Eindruck ist, was jetzt die Fraktionen anbelangt, dass hier relativ diszipliniert gearbeitet wird in den bisherigen 3 Jahren, obwohl es eine sehr, sehr bequeme und komfortable Mehrheit gibt.
Claudine Niert ist nicht ganz einverstanden mit dem, was Sie sagen.
Doch, zum Teil. Also ich muss Ihnen ja zustimmen, Streit ist absolut notwendig und gerade das Kämpfen in der Sache. Aber das, um es auch nochmal zu differenzieren, das Kasperltheater entsteht ja gerade dann, wenn man diszipliniert auf Linie bleibt, seine Fraktion nicht verlässt. Und ich muss sagen, die interessantesten Debatten, die ich in Landesparlamenten, aber auch im Bundestag erlebt habe, sind die, wenn der Fraktionszwang mal aufgehoben ist. Wenn es mal wirklich um die Wurst geht, wenn ich wirklich mal einen Abgeordneten an seiner persönlichen Argumentation, an seiner Position messen kann, erkennen kann. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, hier wird um etwas gerungen. So hat man ja meistens den Eindruck, im Vorfeld wurde in der Fraktion die Linie schon geklärt und jetzt geht es nur noch darum, wer geht da rein und vertritt die mit möglichst klugen Argumenten und man fühlt sich einem schon abgekaterten Spiel ausgesetzt. Und das ist natürlich durchaus ermüdend. Selbstverständlich wird dort sehr ernsthaft auch gerungen in den Gesetzentwürfen, in der Übereinkunft. Also das stelle ich gar nicht in Frage.
Aber es gibt, Entschuldigung, wenn ich noch reinfalle.
Gero Neugebauer,
es gibt ja ein bestimmtes Problem. Also Sie sehen, die offene Diskussion am Beispiel Sterbehilfe, die hat ja gezeigt, es gibt verschiedene Anträge, es gibt Anträge quer über die Fraktionen, es gibt unterschiedliche Beiträge. Da hatte sich ja die Regierung auch nicht festgelegt. Aber in dem Moment, in dem Regierungsparteien sagen, wir haben ein bestimmtes Programm, wir haben das festgeschrieben im Koalitionsvertrag, das können wir nicht mehr in Frage stellen, weil dann unsere Wähler unsere Identität in Frage stellen, die fragen, ob diese Partei dann tatsächlich meine Interessen auch repräsentiert. Und das führt schon dazu, dass man dann sagt, nee, ihr seid abhängig von der Partei. Selbst wenn ihr Abgeordnete werdet, wenn ihr es werden wollt, ist es ja nicht immer so, wie jetzt neulich im Dill-Kreis, dass da der SPD-Kreisverband eine Ausschreibung macht, um einen Mandatsträger zu kriegen. Dann sagt man denen auch, ihr steht zu der Partei, die Partei steht dann auch zu euch. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann sagt, okay, du hast auch eine bestimmte Adresse zu erwarten. Aber es ist wichtig, dass die Parteien auch erkennbar sind und dass die Anhängerinnen und Anhänger wissen, da kann ich mich in dieser Position auf die verlassen. Umgekehrt bedeutet das, dass auch der Eindruck entsteht, die wollen ja nicht lernen und die sind ja nicht lernfähig. Also da, wo gelernt wird, das sind dann die Ausschüsse, die stehen nicht so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Da wird aber auch heftiger diskutiert.
Dann, ja, ne? Da wird auch heftiger diskutiert und dann wird ja auch zur Kenntnis genommen, wie die Situation in den Medien ist, wie da die Meinungen ausgetauscht werden, wie da die Meinungen entwickeln und wenn da Stimmungsumschwünge signalisiert werden, kann man auch durchaus erkennen, dass das auch diese Diskussionen im Parlament beeinflusst. Bei den Talkshow oder Talkrunden bin ich nicht so sehr.
Herr Neugebauer, nochmal die Frage, haben Sie das Gefühl, dass dieser Effekt, den Sie gerade beschrieben haben, in einer großen Koalition stärker auftritt als in einer klassischen, mit einer großen und einer kleinen Partei?
Ich habe es nicht gemessen, ich wüsste auch gar nicht, wie ich es messen sollte, aber ich weiß von Abgeordneten, dass die unabhängig von der Situation in der Koalition in ihren Wahlkreisen den Fragen der Wählerinnen und Wähler ausgesetzt sind, sofern die Interesse daran haben, die Abgeordneten zu fragen. Manche stellen das etwas größer dar, als tatsächlich ist. Dass sie den Unmut der Parteianhänger nach oben bringen und dass es dann die Schleusen sind in Form der Fraktionsgeschäftsführer und der Fraktionsvorsitzenden, die diesen Unmut kanalisieren müssen. Also der Abgeordnete steht sich selbst am nächsten und damit auch der Partei. Und er wird einen Teufel tun, bis auf bestimmte Ausnahmen, die wir auch schon kennen, aus Baden-Württemberg beispielsweise, wo dann er sagt, nee, ich stehe jetzt nicht mehr auf der Parteilinie. Aber dann weiß er auch, ist seine parlamentarische Karriere in der Regel beendet. Nur man muss auch einsehen. Die Abgeordneten wissen, dass sie in der Regel von den Landesverbänden geschützt werden. Die Landesverbände haben ein starkes Interesse daran, dass ihnen die Bundesspitze nicht in ihre Kandidatenaufstellung hineinfunken. Was Müntefering beispielsweise seinerzeit gemacht hat, als er Abgeordneten sagte, wenn ihr nicht für den Einsatz der Bundeswehr stimmt, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr nicht mehr aufgestellt habt. Das war ein Verstoß eigentlich gegen diese Regeln, die Autonomie der Landesverbände und in diesem Fall auch der Unterbezirke zu respektieren. Insofern wissen die Abgeordneten auch, dass sie zu einem bestimmten Punkt auch sagen können, bin ich anderer Meinung. Aber die größten Abweichungen habe ich bisher, glaube ich, erlebt, als die Union mit den Gelben, also mit der FDP in der Koalition war, in den Fragen Griechenlandpolitik, Europolitik und dass da ja schon die mehr verbreitet wurde, das würde die Kanzlerin demnächst so viel Unterstützung kosten, dass die, dass die Mehrheit gefährdet sei. Und glücklicherweise hat dann die SPD halt sie unterstützt.
Würden Sie sagen, dass das eigentlich tatsächlich in der politischen Kultur auch die Neigung, eine große Koalition einzugehen, eher noch bestärkt, weil mit knappen Mehrheiten zu regieren dann doch etwas schwieriger ist, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war?
Nein, also das, was Herr Seisselberg gesagt hat, stimmt immer noch. Der disziplinierende Charakter einer schmalen Mehrheit wirkt sich aus. Und zwar, es droht dann der Machtverlust und damit auch der Verlust von persönlichen Privilegien bis hin zur Gestaltungsmöglichkeit. In diesem ganzen Spektrum bewegt sich ja die politische Arbeit. In der großen Koalition ist eher die Neigung mal größer, in den internen Diskussionen zu sagen, ich müsste ja nicht so. Und bei Probeabstimmung dann vielleicht zu sagen, naja, kann ich nicht. Aber es ist innerhalb der, wenn man so will, politischen Kultur von Koalitionen immer wichtig für die Regierungsfraktion zu wissen, dass sie für die Regierung zu wissen, dass sie die Mehrheit in ihren Fraktionen haben. Und letztendlich wissen die das unten auch. Wenn die ein schlechtes Bild wählen, dann kriegen die weniger Stimmen, dann sind Mandate gefährdet. Und ich glaube schon, dass in der großen Koalition dieses Problembewusstsein auch den Abgeordneten so bewusst ist, dass sie dann darauf verzichten, als Rebellen gebrandmarkt und dann eben nicht wieder aufgestellt zu werden.
Vielen Dank, Herr Neugebauer. Noch eine kurze Frage an Claudine Niert. Die große Koalition, wie wir sie jetzt erleben, Sie fordern mehr Eigenverantwortung, mehr Eigenständigkeit der Abgeordneten. Ganz konkret auf die Situation dort jetzt, würden Sie sagen, im Vergleich zu früheren, ist das eher ein bisschen besser geworden oder schwieriger?
Schwieriger.
Weil?
Ich würde es sagen, schwieriger, weil momentan auch die Politik sich immer beobachteter fühlt und eigentlich auch immer merkt, also eigentlich hat man manchmal das Gefühl, vier Jahre ist Wahlkampf und sie immer ein bisschen taktisch reagiert und taktisch antwortet. Und das spitzt sich momentan zu und wird auch immer offensichtlicher.
Große Koalition in der Krise, geht der Regierung die Puste aus? Das ist das Thema heute in unserem Themenabend. In der halben Stunde vor den Nachrichten, gleich nach den Nachrichten, da werden wir mit Ihnen dann, liebe Hörerinnen und Hörer, diskutieren. Dann haben Sie das Wort. Wie sehen Sie die Lage im schwarz-roten Regierungsbündnis? Hält die Koalition bis zum regulären Wahltermin im Herbst kommenden Jahres? Sie können uns jetzt anrufen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777, 08000 441777, oder schicken Sie uns eine E-Mail über unsere Internetseite ndr.de/redezeit.
NDR Info Themenabend.
Große Koalition in der Krise, geht der Regierung die Puste aus, lautet unser Thema heute. In der halben Stunde vor den Nachrichten haben wir mit drei Experten schon ein bisschen darüber diskutiert. Ich stelle sie Ihnen noch einmal kurz vor. In unserem Berliner Hauptstadtstudio sind uns zugeschaltet der Politikwissenschaftler Geron Neugebauer und mein NDR-Kollege und Hauptstadtkorrespondent Jörg Seißelberg und hier bei mir im Hamburger Studio von NDR Info die Sprecherin der Organisation Mehr Demokratie, Claudine Niert. Nochmal schönen guten Abend an alle drei. Jetzt sind Sie am Zuge, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns anrufen unter 08000 441777, kostenfrei. Sagen Sie uns Ihre Meinung, machen Sie mit bei unserem Themenabend. Die Frage ist, läuft eigentlich alles reibungslos in Berlin und die Rhetorik sollte man da nicht überbewerten oder knackt es wirklich in der Koalition? Muss man damit rechnen, dass sie vielleicht das letzte Jahr nicht mehr übersteht? Silvia Buckel hat Menschen auf der Straße gefragt, ist das Regierungsbündnis von Kanzlerin Merkel eigentlich noch handlungsfähig?
Ich glaube, die sind jetzt schon im Wahlkampfmodus und dementsprechend geht es jetzt eher darum, sich zu positionieren. Auch wenn man jetzt sieht, wie Gabriel sich bei vielen Themen positioniert, nicht nur in der Flüchtlingsproblematik, auch in der Innenpolitik, auch mit Tengelmann, die Geschichte und Ähnliches, da sehe ich doch schon, dass man eher auf Kontra geht.
Baustellen gibt es ja viele. Die ganzen Flüchtlinge und das Thema mit der Türkei. Es bleibt zu hoffen, dass sie noch was auf die Reihe kriegen. Sonst müssen wir halt nach der Wahl wieder weitersehen. Noch stehen sie ja nicht ganz still, aber früher oder später kommt es ja meistens so weit, dass dann leider nicht mehr vernünftig gearbeitet wird.
Also ich finde, dass die CDU, die SPD und die CSU eine ziemlich starke Führung des Landes darstellen. Also ich finde, sie haben in der Vergangenheit schon viel erreicht, aber man hat, also ich zumindest, bekommen so langsam das Gefühl, dass sie etwas festgefahren sind.
Ich traue denen nichts mehr zu. Gestern habe ich erst gehört im Radio, wir haben fast 2 Millionen Kinder in Deutschland, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Ich frage mich wirklich, wann gehen wir auf die Straße?
Die Koalition ist zerstritten. Eine Opposition ist auch keine vernünftige da. AfD ist auch keine Alternative. Also in meinen Augen das Chaos.
Das Thema Ausländer ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der jetzt noch gebracht, also der umgesetzt werden sollte. Dass zumindest die Voraussetzungen geschaffen werden für eine Integration. Und das Zweite ist, dass man auch nochmal über die Renten nachdenkt.
Ich denke, dass die Große Koalition noch auf jeden Fall etwas ändern wird, da die rechtsradikalen Parteien jetzt an die Macht kommen wollen. Sie auf jeden Fall auch etwas fürs Volk tun müssen, damit sie auch weiter für ihre Koalition eben wählen.
Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße. Angerufen hat uns Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, ja. Ich wollte zum Thema was sagen. Und ich habe das Gefühl, dass die Puste ausgeht und Angela Merkel sich übernimmt. Ich sag mal zum Beispiel, die Grundideen sind nicht schlecht von ihr, theoretisch. Den Flüchtlingen helfen, finde ich gut. Aber man sollte den Flüchtlingen so helfen, dass sie auch Ausbildung kriegen und Arbeit kriegen. Das ist wichtig in meinen Augen. Das muss auch geändert werden. Die EU-Länder unterstützen wir andauernd. Können sie uns auch mal unterstützen? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Und ich hatte das Gefühl, dass die Angela Merkel allen helfen will und alle retten will und dass sie sich aber übernimmt.
Glauben Sie denn, dass sie auch zu wenig Unterstützung aus ihrer eigenen Koalition kriegt?
Ich vermute es mal, weil ich finde, ein bisschen müsste man sie dann auch mal so im Kragen packen und sagen, hör mal, Angie, mach mal langsam mal, übertreib nicht. Also sag ich jetzt mal so, also das ist, ich sag mal zum Beispiel, ist ja so, als würde ich jetzt sagen, ich arbeite in der Grafik, ich arbeite auch gleichzeitig im Gartenbau, ich arbeite in der Wäsche, ich arbeite in der Metallhalle. Ich kann doch nicht an 5 Orten gleichzeitig sein oder 5 Sachen gleichzeitig machen. Dann würde ich ja auch am Rad drehen. Das heißt, man müsste sich
ein bisschen beschränken, meinen Sie, konzentrieren,
ja,
auf bestimmte Aufgaben.
Genau.
Fragen wir mal Geron Neugebauer, wie viel Angela Merkel ist in der Krise der Koalition?
Angela Merkel ist das Zentrum der Krise, wenn es aber eine Krise wäre. Ich würde ja nicht sagen, dass es eine Krise ist, aber das, was als Krise wahrgenommen wird. Angela Merkel ist deshalb im Zentrum, weil im Zentrum der Politik, der Koalition, die Flüchtlingspolitik ist oder zumindest wahrgenommen wird. Und weil in der Flüchtlingspolitik die Fortschritte, die erreicht werden, nicht so wahrgenommen werden von der Bevölkerung, dass daraus der Schluss gezogen wird, also eigentlich haben wir das alles im Griff, können wir auch gar nicht, wenn beispielsweise 700.000 Anträge noch nicht bearbeitet worden sind. Aber immerhin, das Personal ist da, es wird eingewiesen. Also sie ist im Zentrum, ist auch notwendigerweise so, sie ist ja die Kanzlerin, Aber es ist das Problem, dass es ihr nicht gelingt, in der Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern deutlich zu machen, dass verschiedene Voraussetzungen zur Bewältigung dieser Krise geschaffen worden sind und dass sie andererseits auch heute gar nicht mehr diesen Dogmatismus repräsentiert, der ihr immer zugesagt wird. Sie ist viel flexibler geworden. Und sie wartet natürlich auf die Unterstützung der anderen europäischen Länder. Und da ist zu Recht von Frau Klein gesagt worden, da fehlt auch noch die Unterstützung, die notwendig wäre.
Frau Klein, bitte.
Ja, wie gesagt, die Unterstützung der anderen Länder, da sehe ich ja auch eigentlich gar nichts. Wie gesagt, ist zwar jetzt etwas abschweifend, sage ich jetzt mal, aber wir, also Deutschland unterstützt ja, der hat ja mit den Rettungsschirmen da Griechenland, Spanien und Konsorten unterstützt. Ich finde, ein bisschen revanchieren könnten sie sich ja auch. Und vielleicht wird es dann ja auch etwas besser, wenn man Europa sich mal gegenseitig ein bisschen mehr hilft. Und zwar komplett.
Also Flüchtlingskrise ist das eine, die ja immer noch schwelende Griechenland-Finanzkrise das andere. Also beides Probleme, die sozusagen nicht echt deutsche Probleme sind, aber natürlich von uns mit bewältigt werden müssen. Jörg Seiselberg, wenn Sie das so verfolgen, kann man auch sagen, dass ein Großteil der Krise der Koalition von außen hereingetragen worden ist?
Von außen meinen Sie jetzt
geografisch sozusagen gesagt.
Ja. Was die Hörerin gerade sagt, da würde sie sicherlich große Zustimmung von der Kanzlerin bekommen, dass andere Länder sich jetzt mal ein bisschen revanchieren könnten oder europäische Geist, den man sich erwarten würde, gerade auch von Ländern in Osteuropa, hier in der Flüchtlingskrise sehr zu wünschen. Übrigens, tiefe Gräben sind da in der Europäischen Union zu beobachten. Und natürlich hat Angela Merkel versucht, in dieser Flüchtlingskrise die europäische Karte zu spielen und die Abkommen mit der Türkei als europäisches Gesamtwerk zu initiieren und immer wieder auch versucht, was die Verteilung der Flüchtlinge anbelangt, hier eine Zusammenarbeit in Europa hinzubekommen, ist da aber sehr häufig gegen die Wand gelaufen. Sicherlich ein Grund dafür, warum hier in Deutschland wahrgenommen wird, dass sie in der Flüchtlingspolitik in großen Schwierigkeiten ist. Das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Dann die innerparteilichen Auseinandersetzungen, die bereits angesprochenen in der Union. Letztendlich aber dürfen wir auch nicht vergessen, was wir in den 12 Monaten geschafft haben hier in Deutschland. Es ist eine immense Herausforderung, der wir uns stellen mussten mit den 1 Million Flüchtlingen. Es hat ein großes Engagement der Zivilgesellschaft gegeben, sicherlich. Die Politik kam sehr langsam erst in Gang. Sicherlich ein großer Fehler, dass man das Thema Integration sehr spät aufgegriffen hat. Das ist sicherlich auch aus meiner Sicht zumindest der größte Fehler, den Angela Merkel begangen hat. Hier hat auch die SPD zu spät Druck gemacht, bei diesem Thema wirklich das Schwergewicht zu setzen. Weil ein Land, dem es wirtschaftlich so gut geht wie Deutschland im Moment, kann das schaffen. Da hat Angela Merkel recht. Aber auf der anderen Seite muss die Politik natürlich dafür sorgen, die Grundlagen dafür schaffen, dass ein Land wie Deutschland diese Herausforderung bewältigen kann. Und da ist gerade im Bereich Integration in den Arbeitsmarkt vieles zu spät angepackt worden.
Ich sehe Claudiniert leise den Kopf schütteln.
Ja, weil ich höre aus den Beiträgen sowohl aus der Straße, aber auch bei Frau Klein noch einen anderen Tenor. Also vorhin hat mir eben auf der Straße gehört, ich traue denen nichts mehr zu. Wann gehen wir endlich auf die Straße? Und da klingt auch so ein bisschen bei Frau Klein so durch, Frau Merkel, wo geht's denn überhaupt hin? Ich erlebe stark, gerade auch bei Frau Merkel, eine Politik zeigt sie uns, die auch ohne Volk geht. Und sie irrt auch nie, die Kanzlerin. Also sie geht ihren Pfad. Und ich glaube, das ist ein Schmerzpunkt für den Wähler. Und da haben wir gerade momentan, sehe ich eigentlich die Hauptkrise in der Vertrauenskrise. Also das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern zur Politik, zu ihrer Kanzlerin oder überhaupt zu unserem Parlament und umgekehrt, wo ist das Vertrauen in uns Wählerinnen und Wähler? Und diese Kluft, die finde ich momentan extrem schmerzvoll. Und ich habe auch das Gefühl, gerade die Parteien, die jetzt so gerade aus dem Boden sprießen und wachsen. Das ist vor allem eine Reaktion.
Sie meinen die AfD natürlich.
Genau, ich meine natürlich die AfD. Das ist natürlich auch Ausdruck. Die Menschen, die die AfD gewählt haben, die leben schon lange mit uns in diesem Land und gar nicht mal schlecht. Aber da drückt sich auch ganz viel Unmut aus von Menschen, die sich abgehängt fühlen in der Gesellschaft, die das Gefühl haben, für sie bleibt eh nichts mehr übrig auf diesem großen Teller. Hier geht es eh nur um schneller, größer, weiter, höher. Und wo bleibe ich? Das macht mir tatsächlich Sorgen, denn wo sind die Instrumente? Und da kommt wieder mehr Demokratie ins Spiel. Wir müssen die Kluft zwischen Parlament und Regierung und den Bürgern schließen. Und das wird langfristig nicht gehen ohne mehr Bürgerbeteiligung, nicht gehen ohne Volksabstimmung, sprich auch gerade die großen Probleme zu öffnen für die Teilhabe der Menschen. Ich meine, wir sind das einzige Land in Europa, was noch nie eine nationale Volksabstimmung erlebt hat. Ist doch erstaunlich. Unter 28 Mitgliedstaaten sind wir das einzige Land, was noch nie ein Referendum erlebt hat. Und es war eben von einer Frau auf der Straße zu hören, wann gehen wir endlich auf die Straße? Wir haben 3,5 Millionen Unterschriften in Europa gesammelt gegen TTIP. Davon sind, glaube ich, 1,2 Millionen aus Deutschland. Die wollte Angela Merkel von uns in Berlin nicht mal annehmen. Die wollte sie nicht mal sehen. Also das ist natürlich schon
zunehmende Entfremdung
sozusagen. Jetzt am kommenden Samstag haben wir in 7 deutschen Städten die große Anti-TTIP-CETA-Demo. Allein hier in Hamburg werden 20.000 bis 30.000 Menschen erwartet. Ich darf die Versammlung da eröffnen. Also wir sind auf der Straße und man wirft uns immer so eine Politikverdrossenheit vor, wo ich sage, nee, also politikverdrossen sind wir nicht. Aber je schwieriger und komplexer ein Thema ist, desto weniger haben wir daran teil und es wird im schlimmsten Fall von Angela Merkel alleine gelöst. Und da ist die große Kluft und da, glaube ich, ist die Krise auch in der Koalition und das ist auch die Krise momentan in der Demokratie. Und wenn wir die nicht schließen, dann wird die nächste Wahl wahrscheinlich eine richtig gute Überraschung werden. Das ist jetzt mal ein bisschen zugestimmt.
Jetzt wollen wir die Hörer zu Wort kommen lassen. 0800441777 hat gewählt. Werner Breyer aus Goslar. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, also für die große Koalition als Verbindung zwischen Union und SPD sehe ich keine Krise. Ja, eine Krise sehe ich innerhalb der Union. Dennoch möchte ich anhand zweier gewichtiger Fragen das aktuelle Verhältnis zwischen Union und SPD hinterfragen. Dabei geht es um die Türkei und das Megathema Flüchtlinge. Auch zur Türkei gab oder gibt es ein Mantra der Union, das hieß oder heißt privilegierte Partnerschaft, aber halt keine Mitgliedschaft für die Türkei in der EU. Davon hört man aber seit einiger Zeit nichts mehr, was ja ein Zugehen der Union auf die SPD wäre. Daher habe ich hierzu die Frage, ob die Union immer noch zur Aussage privilegierte Partnerschaft steht und wie der Zusammenhalt der Koalition in Bezug auf die Türkei-Frage bewertet wird. Das wäre also dann Frage 1.
Herr Breyer, wir nehmen Sie gleich nochmal dran, aber lassen Sie uns diesen Punkt mal klären, Gerhard Neugebauer. Ist das sozusagen ein Schwenk der Union, wie auch immer er zustande gekommen ist, vielleicht auch unter realpolitischen internationalen Bedingungen, der eigentlich eher den Kitt in der Koalition verstärkt?
Die CSU ist weiterhin für die privilegierte Partnerschaft. Bei der Union hört man das nicht als geschlossene Meinung, weil man dort der Meinung ist oder der Auffassung ist, man sollte erstmal dieses Flüchtlingsabkommen regeln und mit der Abarbeitung weiterer Kapitel der Annäherung an die EU sehen, wie das kommt. Die kalkulieren schlicht und einfach, dass es in einem Zeithorizont, der diese Koalition nicht mehr betrifft. Und insofern müssen wir uns damit auch nicht befassen. Für die Sozialdemokratie ist es ein bisschen anders. Steinmeier hat aber auch deutlich gemacht, um das Flüchtlingsproblem zu lösen, um den Schutz der europäischen Grenzen verstärken zu können, gehen wir auf die Türkei zu, fordern aber auch eben in der Türkei bestimmte Veränderungen. Aber das alte Schrödersche Diktum, muss eine Mitgliedschaft in Europa geben, das höre ich zurzeit nicht, weil auch das wieder Sprengstoff in der Koalition sein könnte.
Also schon mehr Einigkeit als früher in dieser Frage?
Ja, also nach meiner Wahrnehmung ja.
So, Herr Breyer, jetzt Ihr zweiter Punkt.
Ja, der zweite Punkt, ja. Wie gesagt, Megathema Flüchtlinge. Von Frau Merkel kam vor Jahren die Aussage, Multikulti funktioniert nicht. Ja, aufgrund ihrer Flüchtlingspolitik habe ich nun angenommen, dass sie diese Meinung inzwischen nicht mehr vertritt. Ende letzten Jahres habe ich dann aber Herrn Altmaier gehört, der es eigentlich wissen muss, der wiederholte, dass Multikulti nicht funktionieren wird. Sonst habe ich aber nichts mehr von dieser Thematik gehört. Also ähnlich wie zur privilegierten Partnerschaft betont die CDU diese Ansicht zu Multikulti, also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung nicht mehr. Das würde ich ebenfalls als ein Zugehen auf die SPD werten. Daher habe ich hierzu zunächst die Frage, wie Frau Merkel und die CDU zu Multikulti stehen. Und daran die anschließend die Frage, wie diese Position beziehungsweise der Nichtbetonung für die Koalition bewertet wird. Hm. Ja, da sehe ich die Koalition ja eigentlich im Kuschelkurs, Gabriel als große Stütze von Merkel.
Herr Breyer, diese Frage werden wir natürlich nicht beantworten können, sondern die müssten Angela Merkel und die Union beantworten. Aber die Frage, die sich in diesem Zusammenhang natürlich stellt, ist ja die, das ist wieder ein möglicherweise typisches Beispiel dafür, wie die Union sozusagen Position der SPD entweder ganz oder teilweise übernimmt, auch um die SPD, wie man sagt, zu schwächen. Jörg Seiselberg, würden Sie das bestätigen?
Also zur Multikulti-Frage kann man ganz klar sagen, dass dieses Thema, dieser Begriff tot ist. Also ich glaube nicht, dass eine Multikulti-Gesellschaft von Merkel, Altmaier oder auch von Vertretern der SPD, gerade auch bei den Grünen, die diesen Begriff ja früher mal mitentscheidend geprägt haben, dass dort alle ganz offen für eine multikulturelle Gesellschaft streiten würden. Eine Gesellschaft, die bunt ist sicherlich, die auch in der Lage ist, zu integrieren und Flüchtlinge und unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten aufzunehmen. Das sicherlich eine bunte Gesellschaft, ja, aber dieses multikulturelle oder Multikulti als politischer Kampfbegriff, das ist doch etwas eher von vorgestern. Das spielt in der aktuellen politischen Agenda sicherlich keine Rolle.
Angerufen hat uns Christian Plaas aus Kiel. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Weidemann und in die Runde. Ich wollte sagen, dass die Frau Niert in ihrer letzten Aussage fast schon alles gesagt hat, was ich auch sagen wollte.
Machen Sie es trotzdem nochmal.
Frau Niert hatte gesagt, dass der Koalitionszwang bei Politikern oft höher wiegt als das Verpflichtetsein dem eigenen Gewissen. Das heißt, dass wenn ein Vorschlag von einer anderen Seite kommt, der offenbar für einen Parlamentarier gut ist, dass der dann aber abgelehnt wird, weil er eben von der falschen, in Anführungsstrichen, Seite kommt. Und das ist etwas, was mich als rational denkenden Menschen immer wieder sauer macht. Warum soll ich nicht als Politiker auch mal der Gegenseite zustimmen können, wenn der Vorschlag in der Sache gut ist? Das kam während der letzten Wahl in Mecklenburg-Vorpommern auf. Da hatte, ich weiß nicht, welche Partei das jetzt gerade war, aber da hatte eine Partei einen guten Vorschlag gemacht, also einen Vorschlag, der von vielen rational auch als gut angesehen wurde. Aber er kam eben von einer falschen Partei und deshalb wird er pauschal abgelehnt. Das darf in der Politik nicht passieren, denn man ist ja nicht einer Parteiorganisation hörig, sondern nur seinem Gewissen, also dem Volk, dem Wähler. Und das ist, was ich an vielen Politikern in diesem Lande pauschal wirklich kritisiere.
Das ist tatsächlich.
Achtet mehr aufs Volk und weniger auf euer Parteibuch. Mhm. Ihr seid dem Volk verpflichtet, nicht irgendeiner Parteizentrale.
Das ist Wasser auf die Mühlen von Claudine Niert in der Tat.
Ja, es ist vor allem auch interessant, Sie sprachen auch eben an noch, Herr Weidemann, den Punkt, wie denn die CDU reagiert auf die Themen, die ihr Koalitionspartner einbringt. Die SPD hat ja jetzt wirklich in dieser Legislaturperiode viele Punkte durchgekriegt und das wurde dann auf das Konto der CDU verbucht, so dass, wie Sie vorhin auch das so schön brachten. Und das ist schon auch ein interessanter Aspekt, denn ich glaube, für jede Partei, die sich jetzt überlegt, nach der nächsten Bundestagswahl mit der CDU regieren zu wollen, dann hat sie doch auch die Chance, wirklich Themen durchzubringen. Und das macht es für eine Oppositionspartei jetzt natürlich wieder interessant, zu gucken, wie die Große Koalition agiert und wie die CDU sich verhält. Selbst ich von Mehr Demokratie bin sicher, also die einzige wirklich noch Partei, die gegen zum Beispiel Volksabstimmung ist, ist die CDU. Aber wir werden dieses Instrument nur kriegen, wenn die CDU, glaube ich, an der Regierung sein wird. Und mit einem starken Koalitionspartner wie zum Beispiel der CSU, Seehofer lehnt sich da gerade ja weit aus dem Fenster, oder den Grünen, die haben das Thema von Anfang an auf ihrer Agenda, die dann wirklich sagen, nee, dieses Thema haben wir in der Opposition so oft gespielt und jetzt sind wir in der Regierung, jetzt bringen wir das auch mal durch. Und da ist dann so eine Partei wie die CDU dann auch wieder in der Zwickmühle, sie möchte Machterhalt haben und muss aber auch eingehen auf ihren Koalitionspartner. Und das ist interessant, auch in dieser Legislaturperiode zu beobachten.
Lassen wir uns nochmal auf den Punkt Fraktionszwang kommen, den Herr Plaas angesprochen hat. Das wird ja häufig kritisiert. Sie haben es eingangs der ersten halben Stunde auch schon erwähnt, dieser Automatismus, dass das einfach abgelehnt wird. Aber auf der anderen Seite, lassen Sie mich mal die Gegenposition vertreten, eine Fraktion und eine klare Fraktionslinie ist ja auch so etwas wie ein Einhalten einer Zusage an den Wähler, also sich tatsächlich an eine Linie zu halten, oder?
Ja und nein. Wenn ich alle 4 Jahre wähle, dann wähle ich jetzt ein ganzes Parteiprogramm und ich habe es momentan schon sehr schwer, mich mit meinen ganzen Themen in einer Partei wiederzufinden. Am liebsten würde ich alle wählen, weil in jeder Partei ist irgendwas drin, mit dem ich gehen könnte im Wahlprogramm. So, und jetzt regiert diese Partei, die ich vielleicht gewählt habe oder auch nicht, also gehen wir mal davon aus, sie regiert, woher weiß sie denn, dass ich, die sie gewählt habe, wirklich zu allen 50 Punkten ihre Meinung teile? Das mag vielleicht mehrheitlich so sein, dass ich alle Themen unterstütze, aber es gibt auch Punkte, wo ich einfach mal wirklich kontra bin. Und da habe ich als Wähler kein Instrument zu sagen, Moment, da möchte ich doch nochmal nachdenken. Und jetzt stellen Sie mal vor, Sie sind Parlamentarier, Sie verfolgen ganz treu Ihre Linie und Sie wüssten, dass wenn ich es nicht mehr tue, gäbe es ein Instrument wie die Volksinitiative und der Bürger könnte sich melden und sagen, Moment mal. Da könnte ich doch viel entspannter regieren als Parlamentarier, weil ich genau weiß, das Korrektivinstrument gäbe es. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Instrument, was unsere Demokratie wirklich an der Stelle auch beleben würde. Für Alternativen, um eben wirklich auf einzelne Themen auch mal rausnehmen zu können. Und ich glaube, ganz kurz, letzter Satz, eine Partei verliert lieber mal eine Volksabstimmung als gleich eine ganze Wahl.
Herr Plaas.
Ja, das ist alles wieder richtig, was Frau Niert sagt, aber dann muss ich auch wieder einfügen, dass nicht alle Volksabstimmungen denn willkommen sind, so wie in der Schweiz. Die Grünen haben zum Beispiel Volksabstimmungen in ihrem Programm drin, aber wenn es um wichtige oder Volksabstimmungen geht, die ja jetzt ein nationales Interesse oder ich weiß nicht, Flüchtlingsfrage oder irgendetwas, was ihnen dann zu gefährlich erscheint, dann wollen sie das plötzlich nicht. Also wenn Volksabstimmung, dann auf allen Ebenen.
Vielleicht darf ich noch nur einwerfen. Abgeordnete sind keine selbstständigen politischen Unternehmer. Sie sind Mitglied einer Partei. Sie haben das Vertrauen derer, die sie nominieren, dass sie die Politik der Partei erfüllen. Was da programmatisch ist, da gehört Frau Niert möglicherweise zu dem 1% der Wählerinnen und Wähler, die Parteiprogramme lesen. Die meisten lesen gar nicht. Die entscheiden sich nach der Kompetenz, die die Partei in bestimmten Feldern hat. Wirtschaft, Sozialpolitik, ähnlicher, Bildungspolitik. Nach den Personen, die sie aufbieten. Das wird in letzter Zeit immer wichtiger. Oder nach der Identifikation, die sie durch ihre Biografie, durch ihre verwandtschaftlichen Beziehungen erworben haben. Und die Abgeordneten können belatschert werden, nämlich indem man ihnen Briefe schreibt, indem man in ihre Büros geht, indem man sagt, das gefällt mir bei dir nicht, das gefällt mir bei dir nicht. Und die Dame, die vorhin da beklagt hat, wann gehen wir auf die Straße, der würde ich sagen, gehen Sie in das Büro des Abgeordneten einer Partei, von der Sie erwarten, dass sie Ihren Ansichten am nächsten steht und fragen Sie ihn, warum passiert das nicht? Damit er eine Legitimation hat, in der Fraktion zu sagen, ich habe hier eine Rückkopplung von meiner Basis und da werde ich gefragt, warum das und das nicht ist. Das ist mühselig und es ist ebenso mühselig, so etwas wie Volksabstimmung durchzubringen. Herr Gabriel hat genau dieses Modell der korrigierenden Gesetzgebung ja mal ins Spiel gebracht, aber nicht mehr davon gesprochen. Herr Müntefering hat sich also seine parlamentarischen Karriere begonnen hat, auch mal gesagt hat, ich greife Volksinitiative auf als eine Möglichkeit, hat aber das auch dann sein lassen. Also es gibt schon bestimmte Dinge, die laufen, die sind auch im Bewusstsein der Menschen drin, aber andere sagen dann wieder, da dauern die Entscheidungsprozesse zu lange und die meisten Mitglieder einer Fraktion fühlen sich in dieser Fraktion auch wohl, weil das ja auch Gesinnungsgemeinschaften sind. Und insofern wissen Sie, Sie können sich auch in bestimmten Situationen auf die anderen verlassen und das würden die nicht so gerne aufgeben.
Zurück zur Situation in der Großen Koalition. Und unser nächster Anrufer kommt aus Hamburg, Jörg Fick. Schönen guten Abend.
Jo, moin, schönen guten Abend. Ich wollte eigentlich mal wieder zum Kernpunkt kommen. Krise, ja, nein. Ich denke mir, wir reden uns die Krise wirklich herbei. Wenn wir das mal so chronologisch nachverfolgen, Flüchtlingspolitik, war jetzt nicht so glücklich alles, aber ich denke mir, wir sind oder die Parteien sind schon im Wahlkampfmodus, das muss man tatsächlich sagen. Jetzt melden sich da Parteien zu Wort, wo das einfach haltungslos ist, sag ich mal. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel die Protestwahl sehen, die bezeichne ich einfach mal so, die neue Partei, die AfD, die jetzt da kommt, das war eine reine Protestwahl. Zu der wollte ich dann auch mal sagen, so, also die Frau Merkel, die macht das schon ganz gut. Wir müssen uns mal vorm Spiegel stellen und fragen, wer soll es denn machen? So, und das sind wirklich wirklich ganz, ganz harte Entscheidungen und wirklich doch schon Themen, sag ich mal, die meines Erachtens nach keiner so seriös behandeln kann, so wie die Frau Merkel das jetzt macht. Die AfD, alles wunderbar. Ich sag nur, Piratenpartei, wo sind die jetzt? Wenn es ins Eingemachte geht, wenn es zum Beispiel mal ins Bundesinnenministerium geht, wenn das Fragen tatsächlich geht, die wirklich so an der Hardware sind. Ich habe von der AfD hab ich nur zum Beispiel noch nie was über Rente gehört oder über Innenpolitik oder über Außenpolitik. Flüchtlingspolitik, okay, das ist die Stimme des Volkes. Also ich denke mir mal, wir müssen uns einmal ganz kurz sagen, okay, auch die Parteien sind eher im Wahlmodus, jetzt melden sich alle zu Wort, aber wer soll es dann machen? Wir reden uns das alles selber bei.
Sie haben eigentlich ein Stichwort genannt mit der AfD und den letzten Landtagswahlen, das ich hier ganz gerne nochmal einfügen würde. Wir sind mir aus meiner Sicht auch ein bisschen zu einig darüber, dass diese Koalition eigentlich noch ganz ordentlich arbeitet. Den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern konnte man ja aber doch deutlich spüren, dass die Nervosität sehr stark wächst und tatsächlich auch Grundsatzfragen gestellt werden. Also soll man so weitermachen wie bisher? Kann man einfach Business as usual fortsetzen, Jörg Seistelberg. Wie viel Nervosität ist tatsächlich da in dieser Regierungskoalition nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern?
Also Nervosität haben die Ergebnisse der Wahlen im äußersten Nordosten, im äußersten Süden ausgelöst. Die CSU mit ihren Entscheidungen jetzt auch klar zu sagen, wir fordern eine Obergrenze von 200.000, wir fordern ein Rückführungskonzept, wir fordern ein Burka-Verbot. Das ist etwas, was teilweise mit ausgelöst wurde durch dieses in München als desaströs empfundene Ergebnis der CDU. In der Tat das erste Mal, dass die CDU bei einer Landtagswahl hinter der AfD gelandet ist. Eine Schmach, wenn man so will, natürlich auch für die Kanzlerin selbst, die dort oben ja ihre politische Heimat hat. Also das hat schon dazu geführt, dass die Fliehkräfte in der Union noch einmal verstärkt wurden. Und hier ist der größte Part der Koalition auf der Suche nach einer Linie, weil Angela Merkel natürlich durch ihre klare Haltung, die von vielen Menschen ja über Jahre geschätzt wurde, jetzt aber von vielen auch wahrgenommen wird als Starrsinnigkeit, als Beharren auf einmal eingenommenen Positionen, die Erwartung, dass sie sich hier irgendwie bewegt, irgendwie auf die CSU sich zubewegt, weil das ist die Aufgabe jetzt für die Union in den nächsten Monaten, doch eine gemeinsame Linie zu finden, mit der sie sich dann präsentieren kann.
Kann man denn sagen, dass trotz dieser großen Verunsicherung, die insbesondere in der Union, aber ja in Wahrheit auch in der SPD herrscht, das Regierungsgeschäft unverändert weitergeht?
Also wenn man die heutige Kabinettssitzung sieht mit den erwähnten 14 Tagesordnungspunkten, die dort einvernehmlich abgehandelt wurden, dann ist das Business as usual, was dort hinter den Kulissen geschieht, mit all dem, was es natürlich an politischen Auseinandersetzungen dann auch gibt zwischen den Koalitionspartnern. Aber in meiner Beobachtung sehe ich jetzt qualitativ keine größere Nervosität, keine größere Bereitschaft, dort die Messer auszufahren gegen den, gegen die Koalitionspartner, als das vor einigen Monaten der Fall gewesen ist. Natürlich, man weiß, dass man auf die Bundestagswahl zugeht. Da wird jede Partei noch besonders schauen, dass sie hier das eine oder andere Ausrufezeichen setzt. Genau, gerade bei der SPD ist dieses Bestreben groß. Das hat man in den vergangenen Monaten ja schon beobachten können, als Gabriel seiner Partei verordnet hat, dass man Angela Merkel in der Böhmermann-Erdogan-Frage im Regen stehen lässt. Da hat sich die SPD geweigert, mitzuziehen. Auch bei TTIP hat Gabriel ja einen ziemlichen Alleingang hingelegt und ohne sich mit Merkel abzusprechen, sich von TTIP verabschiedet. Solche Sachen wird es häufiger geben, aber es wird andere Punkte geben. Erbschaftssteuer, Gesetz, Entgelt, Transparenz, erwähnte Rentenangleichung Ost-West. Da wird man sich irgendwie zusammenraufen, weil natürlich auch alle Koalitionspartner Interesse daran haben, noch Ergebnisse zu präsentieren in den nächsten Monaten.
Themenabend auf NDR Info zur Situation der Großen Koalition in Berlin. Sie können mitmachen unter unserer kostenfreien Telefonnummer 08000 441777 oder uns eine Mail schicken unter ndr.de/redezeit. Und das hat getan Matthias Gildemeister aus Worpswede. Er befasst sich mit der Rolle von Horst Seehofer und schreibt, Seehofer will gleichzeitig mit in der Regierung sitzen und an der Macht teilhaben und bevorzugt es, dem Wut- und Kleinbürger sein Ohr zu schenken, weil ihn die Mitte in Bayern nicht interessiert und er rechter sein muss als die AfD, damit die CSU in Bayern nicht große Stimmenanteile verliert. Denn die Perspektive, gegebenenfalls mit einer Partei wie der AfD eine Koalition in Bayern eingehen zu müssen, um an der Macht zu bleiben, wäre für die CSU politischer Selbstmord. Und das ist wahrscheinlich auch seine Haltung für Berlin. Angerufen hat uns Henrik Finnenberg aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend in die Runde. Ja, das ist der Herr Schinnenburg.
Schinnenburg, verzeihen Sie.
Aber macht ja auch nichts. Ja, wunderbar, die E-Mail eben gerade. Da war ein Stichwort, das bringt mich jetzt mal ganz kurz von dem ab, was ich eigentlich beitragen wollte. Aber der Herr Seehofer hat mal bei Herr Pelzig, hält sich, also der gute Herr Barwasser, der da seine Kunstfigur in der Sendung präsentiert hat, mal einen Spruch gesagt. Ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden, wurden nicht gewählt. Das hat der Herr Seehofer bei dem Herrn Erwin Pelzig hält sich in dieser Sendung gesagt oder bei, ne, und eine größere Bankrotterklärung für unsere Demokratie, unsere sogenannte, gibt es eigentlich nicht. Das lässt sich auch eigentlich durch den Artikel 120 unseres Grundgesetzes zum Beispiel sehr gut irgendwie begründen, weil die gute Frau von mir Demokratie nämlich sagte, sie wundert sich darüber, dass wir in Deutschland als einziger EU-Staat noch keine bundesweite Volksabstimmung hatten. Der Artikel 120 unseres Grundgesetzes besagt Besatzungskosten und Kriegsfolgelasten. Allein das erste Wort ist nämlich Fakt. Und solange dieses Land immer noch unter alle alliierter Besatzungsmacht steht, haben diese Alliierten immer noch mehr oder weniger die Hoheit über alles darüber und deswegen tritt der Bundespräsident auch erst 14 Tage später nach der Wahl an, oder es werden Gesetze erst 14 Tage später entschieden, die müssen nämlich noch beim Alliiertenkommando vorgelegt werden und abgenickt. Alles, was schneller geht, ist vorbestimmt.
Eigentlich ist das ja, Herr Schinnenburg, nach der Wiedervereinigung 1990 sind diese Elemente ja eigentlich aus der Verfassung gestrichen worden. Aber lassen Sie uns das so stehen lassen, denn wir wollen uns ja mit der Situation in der Großen Koalition hier befassen. Ich entnehme dem, dass Sie da eher keine tatsächliche Handlungsfähigkeit der Koalition sehen. Wir wollen mal gucken, was unser Hörer Gerd Clausen aus Bremen dazu sagt, denn auch den begrüße ich hier als Teilnehmer unserer Sendung. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Haben wir da eine Krise in der Großen Koalition? Ich würde das nicht übertreiben. Also so schlimm ist es nicht. Mag sein, dass der Herr Gabriel langsam nervös wird wegen seiner Umfragewerte. Aber ich sehe da keine Krise, die irgendwie die weitere Zusammenarbeit in Frage stellt. Allerdings, ich habe eine Wette mit einem Freund abgeschlossen. Wir haben gewettet, dass Frau Merkel bis Silvester weg ist, also als Bundeskanzler.
Mhm. Was haben Sie gewettet? Sie ist weg oder sie hält sich?
Weg. Mhm. Ja, mein Freund wünscht sich das auch, glaubt es aber nicht. Grund ist diese katastrophale Migrationspolitik. In meinen Augen ist Merkel das Schlimmste, was Deutschland passiert ist, seit wir einen Österreicher zum Kanzler gewählt haben. Na gut, davon abgesehen, ja, nickt die CDU das komplett ab, diese Politik, oder traut sich da nur keiner irgendwie aufzumucken, irgendwie ein Wort zu sagen? Von der CDU bin ich maßlos enttäuscht. Auch nach den desaströsen Ergebnissen der Landtagswahlen ist Merkel komplett uneinsichtig. Ich weiß nicht warum. Bei der Atomkraft konnte sie ja nach Fukushima ruckzuck gegensteuern. Hier will sie es partout nicht und schickt ihre Marine ins Mittelmeer, um noch möglichst viele billige Arbeitskräfte zu holen oder was das soll. Und ich frage mich, ob es da ein Systemproblem gibt. Ich frage mich, warum ist es nicht möglich, dass bei 80 Millionen Einwohnern in Deutschland nur Merkel und Gabriel als Top-Kandidaten hervorgebracht werden können. Und wir sehen es ja momentan auch in den USA. Keiner mag Hillary Clinton, keiner mag Donald Trump. Was bleibt über? Das geringste Übel.
Herr Clausen, lassen Sie mich den einen Aspekt, den Sie genannt haben, mal aufgreifen und auch als Frage an Gero Neugebauer, unseren Politikwissenschaftler in der Runde, weitergeben. Angela Merkel, die in dieser einen Frage eben sich nicht ganz so geschmeidig zeigt, wie sie es bei vielen anderen, auch umstrittenen Fragen getan hat. Aus welchen Gründen? Also manche sagen, das sei auch tatsächlich ihre Überzeugung. Das wäre die eine Frage, wie Sie das einschätzen. Aber die andere Frage, die mich noch mehr interessiert, ist eigentlich, welchen Einfluss hat das tatsächlich auf die Große Koalition? Denn das ist ja tatsächlich der Hauptkritik, aber auch Zustimmungspunkt, den man in den unterschiedlichen Fraktionen dann auch immer wieder erlebt.
Die Entscheidung, die seinerzeit zu dem Satz geführt hat, wir schaffen das, ist eine Entscheidung, die Frau Merkel in Abstimmung mit dem damaligen österreichischen Bundeskanzler Faymann auf Grundlage von Informationen aus Ungarn, die nicht ganz fair gegeben worden sind, getroffen hat. Und dass sie damals nicht ausgeführt hat, wer das wir eigentlich sind, ob das nun die Bundesregierung sei oder sie oder alle Leute, die im Grunde genommen was zu sagen haben, von Kirchenfürsten, Gewerkschaftsvorsitzenden bis hin Ministerpräsidenten, Parteivorsitzenden, das ist das eine. Und was das ist auch nicht. Das ist schon eine Sache, die inzwischen aber, na, sagen wir mal, nicht mehr allein Merkels Sache ist. Es ist von so vielen Menschen übernommen worden, dieses Wir schaffen das, dass man sagen kann, sie ist der Auslöser, sie ist der politische Repräsentant dieser Entwicklung, aber es ist nicht ihre Politik allein. Sie hat eine Politik früher auch betrieben, die immer darauf abzielte, den Menschen zu sagen, ihr könnt mir vertrauen. Ich sage euch aber nicht, mit welchen Maßnahmen und Methoden ich eine bestimmte Politik durchführen will. Teilweise, weil sie es vielleicht selbst noch nicht gewusst hat, teilweise, weil sie immer wartet, bis sie alle für Entscheidungen notwendige Informationen hat. Aber teilweise ist es auch ein Wunsch zu sagen, ich überfordere die Menschen nicht. Wer zu viel weiß, wird zu schnell alt, ist ein Spruch, den man woanders herkennt. Aber sie sagt einfach, es gibt immer Möglichkeiten, dass sich was ändert. Ich habe vorher was gesagt, dann muss ich da Retourkutsche machen. Das mag ich nicht. Das ist nicht ihr Stil. Und sie hat, und da will ich vorhin einen Satz von Frau Nied aufgreifen, sie hat angefangen, Fehler zu bekennen in ihrer Kommunikation. Sie hat gesagt, da habe ich mich geirrt. Das sind andere Bedingungen gewesen. Also insofern ist sie nicht mehr in der Haltung, dass sie sagen kann, okay, das mache ich. Das Zweite, was man vielleicht an diesem Punkt sagen sollte, die Unterstützung, die Frau Merkel hat in ihrer eigenen Partei, in anderen Parteien, in der Bevölkerung, ist eine Unterstützung, die Überzeugung mit sich bringt, wir sind ein Land, das gemeinschaftlich eine Aufgabe stemmen kann, die unserer Überzeugung einem Lande gut ansteht, das reich ist, das aufgrund seiner Geschichte einen humanitären Aspekt in der Politik vielleicht stärker betonen muss als andere Länder tun, und einem Land, das seine Führungsrolle in Europa nicht nur unter ökonomischen, sondern eben auch unter humanitären Gesichtspunkten unterstreichen möchte.
Herr Neugebauer, hat das die Große Koalition destabilisiert, diese feste Haltung?
Nein, hat sie nicht, weil es ist ein Zwang, der auf der gesamten Koalition lastet, eine Verpflichtung, die sie alle erledigen müssen, und da schert auch keiner aus. Selbst wenn Gabriel sagt, hätte gerne eher gewusst, was dies und jenes ist. Wenn Herr Seehofer heute sagt, ich will, dass das und das gemacht wird, dann tut er das so, dass er aber genau weiß, das wird nicht so passieren, wie er es möchte. Herr Seehofer hat ja schon angefangen, von der Gefahr für die Spaltung zu reden. Er hat ein Rechtsgutachten teuer bezahlt für das Bundesverfassungsgericht, das er nicht eingesetzt hat. Er sagt, lässt sagen, die Politik in Berlin taugt nichts, doch seine Minister sind beteiligt. Er ist eine lahme Ente. Und dieses Bewusstsein breitet sich auch natürlich in Bayern immer stärker aus. Und in Bayern ist das Problem, wie grenzt sich die CSU so ab von den anderen, dass ich die absolute Mehrheit behalte, weil Bayern gleich CSU, keine Partei rechts von der CSU, in der Bundesregierung immer eine starke Aufgabe oder eine starke Rolle spielen. Das Vermächtnis von Franz Josef Strauß, das sieht er gefährdet. Und so gerne, wie Frau Merkel nicht mit Asche auf dem Haupt, sondern mit einem Lorbeerkranz rausscheidet, so will auch Herr Seehofer nicht als der in der bayerischen Parteienlandschaft gelten, der es geschafft hat, die CSU von ihrer absoluten Mehrheitsposition in die Rolle einer Koalitionspartei zu bringen. Also da muss man mal die Interessenlagen der Einzelnen angucken, um zu sagen, kann die Koalition sich eigentlich leisten, an der Flüchtlingsfrage zu zerbrechen? Und nach meiner Meinung nach nein. Und insofern höchstens negative Antwort. Die Koalition ist belastet durch die Flüchtlingspolitik, aber sie zerbricht nicht daran.
Die nächste Anruferin ist Jutta Scheck aus Winsen an der Lue. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Jutta Jurascheck.
Jurascheck.
Der ist dein Teil verloren gegangen.
Den wollen wir nicht unterschlagen.
Nein,
Frau Jurascheck, bitte.
Ich habe eine Anmerkung zu diesem Begehren, alle Entscheidungen per Volksbescheid vom Volk bestimmen zu lassen. Ich hätte da größte Bedenken, dass unsere Politiker nur noch damit beschäftigt sind, ihre Position zu vertreten und dafür zu kämpfen, sprich, dass wir einen permanenten Wahlkampf bekommen und die Politiker mitnichten sich zurücklehnen und in aller Ruhe ihre Arbeit tun können, sondern dass sie ja dauernd ans Volk hin argumentieren und überzeugen müssen, um ihre Positionen durchzusetzen.
Frau Jurascheck, ich gebe die Frage natürlich an Claudine Niert weiter, die ja für die Gegenposition eintritt, und würde das nochmal so wandeln, die Frage, mal angenommen, wenn wir den Punkt TTIP und CETA, den Sie angesprochen haben, wenn wir den jetzt tatsächlich in einer Volksabstimmung entscheiden würden, glauben Sie, dass das die jetzige Koalition eher stärken oder destabilisieren würde, oder würde es vielleicht Herrn Gabriel stärken, weil der gesagt hat, das taugt sowieso nichts, und die Kanzlerin schwächen? Was würde das für Auswirkungen haben?
Es würde sie in jedem Fall stärken, denn eigentlich passiert genau das Umgekehrte. Man hat die Chance durch so eine Volksabstimmung. Stellen Sie vor, wir können jetzt wirklich heute über TTIP diskutieren, weil wir in 2 Wochen darüber abstimmen. Dann hätten wir einen so ernsthaft geführten Diskussionsprozess. Vor allem würden wir erstmal lesen, was da drin steht, was die Folgen sind, was die Konsequenzen sind. Wenn es uns zu komplex wäre, würden wir Experten anhören. Wir würden mit unseren besten Freunden darüber reden, Menschen unseres Vertrauens um Rat bitten, weil unser Urteil nachher gefragt ist. Und das ist in jedem Fall erstmal eine Stärkung der Demokratie und ein Schließen der Kluft zwischen ihr da oben und wir da unten in der Politik. Eben fiel das Stichwort gemeinschaftlich. Wir schaffen das. Momentan ist doch genau das Umgekehrte das Problem, dass Angela Merkel einen Alleingang in vielen politischen Entscheidungen demonstriert, der sogar ihre eigenen Koalitionäre vom Kopf stößt und die sich abgehängt fühlen. Die Zukunft wird genau in eine andere Richtung gehen. Wir müssen Kooperationen schließen. Wir müssen miteinander diskutieren können. Und wenn wir einzelne Themen wirklich herausnehmen und eine Volksabstimmung dadurch machen können, dann, ich habe neulich gehört, CETA wäre der beste EU-Vertrag, den wir je gehabt hätten. Ja, wunderbar. Dann, wo ist dann die Sorge, darüber jetzt zu diskutieren und darüber abzustimmen? Erklärt uns diesen Vertrag doch, überzeugt uns doch wirklich in der Sache davon, dass wir alle davon keinen Schaden nehmen, sondern dass es gut für uns ist. Also an diesem Punkt muss ich einfach deutlich werden. Und nicht umsonst haben wir jetzt zum Beispiel von Mehr Demokratie in mehreren Ländern Volksinitiativen vorbereitet, sind in Planung, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bayern hat schon gestartet, weil wir gerade sagen, dieses Thema ist so groß und umfangreich, wir müssen es sachlich diskutieren. Und durch so ein Instrument hat jeder Politiker die Chance, es ernsthaft argumentativ darzustellen, auch seine Ängste und Befürchtungen deutlich zu machen. Und das ist der zweite Punkt, der mich gerade sehr stört, gerade auch bei der Flüchtlingspolitik, denn die ist wirklich schwierig und wir haben da wirklich auch unseren Beitrag zu leisten. Aber diese Unsensibilität, sich nicht gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu sagen, okay, wir haben einen großen Packen zu schaffen, wir schaffen das auch, und wie gehen wir mit den schwierigen Seiten dieser Sache um? Das ist gerade so einfach. Es zieht einfach den großen Graben nur noch tiefer. Und das treibt uns gerade um, wo wir sagen, da muss Kreativität rein und da muss Offenheit rein, damit unsere Demokratie eben keinen Schaden nimmt. Denn unsere Demokratie, das müssen wir auch sagen, ist weltweit anerkannt. Wir haben die meistadaptierteste Verfassung, das Grundgesetz, und das soll auch weiter so sein. Und wir wollen das auch weiter ausbauen und stabilisieren und nicht destabilisieren.
TTIP und CETA sind ja tatsächlich auch ein Streitpunkt innerhalb der Koalition, und zwar entlang der klassischen Linien. Die SPD, die da sich in Form oder in Person von Sigmar Gabriel doch zuletzt sehr kritisch gezeigt hat, und der Union, die das weiter betreiben will. Jörg Seiselberg, wie viel Sprengsatz steckt in dieser Diskussion?
Ja, in der es wird die Koalition nicht in ihren Grundfesten erschüttern, diese Debatte. Da hat Gabriel als Wirtschaftsminister das Heft des Handelns in der Hand. Er hat klar signalisiert, TTIP ist mit ihm nicht zu machen. CETA hofft er auf eine Mehrheit am nächsten Montag in Wolfsburg, wenn es für die SPD da zu einem Parteikonvent kommt. Und dann wird das auch die Linie dann der Regierung sein. Er ist ja auf, als Wirtschaftsminister stimmberechtigt auf europäischer Ebene, um da entsprechend grünes Licht dann zu geben. Also ich denke, dass das sicherlich eine Frage nicht ist, an der sich die Koalition tief zerstreiten könnte, dass das Fliehkräfte freisetzen könnte, die dann die Koalition gefährden würde. Da können wir davon ausgehen, dass TTIP mit dieser Bundesregierung nicht realisiert wird. CETA, wenn es eine Mehrheit geben wird, in der SPD auf jeden Fall gemacht werden wird. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu Frau Zuvaniert in Sachen Volksabstimmung. Ich war mehrere Jahre Korrespondent in Italien, wo die Volksabstimmungen ja ein in der Verfassung verbrieftes Recht sind. Da haben sie in gewissen historischen Phasen eine wichtige Bedeutung gehabt für grundsätzliche Entscheidungen. In den vergangenen Jahren hat es sich aber gezeigt, dass auch eine gewisse Ermüdung da ist, der Bevölkerung sich mit Spezialthemen auseinanderzusetzen. Also ich glaube nicht, dass das deutsche Volk danach giert, sich in Breite auseinanderzusetzen mit den Details der bislang ausgehandelten TTIP-Vereinbarungen. Sicherlich, wie gesagt, zu großen wichtigen Themen hat das mit Sicherheit eine Bedeutung. Ich glaube, die speziellen Fragen, die das politische Geschäft betreffen, da bin ich auch als wählender Bürger eigentlich ganz froh, dass sich im Detail dann der Politiker, den ich dafür gewählt habe, damit beschäftigt.
Peter Siebert aus Goslar hat uns angerufen. Einen schönen guten Abend. Wie schätzen Sie die Lage in der Koalition ein?
Also ich finde eigentlich, wenn man, was ich vorhin gehört habe von dem Vorredner, im Punkt auf Frau Merkel, was sie tut oder dass sie sich da irgendwie in so eine Sackgasse reinbringt, finde ich also eigentlich nicht richtig. Denn ich denke, normalerweise, wenn wir in unsere Geschichte zurückblicken, also in der Zeit nach 45 oder aber auch in der Zeit von 35 bis 45, was da passiert ist, und die Leute, die jetzt hierher kommen, die also bombardiert werden und die versuchen, irgendwie Frieden auch hier bei uns in unserem Land zu finden und wieder sich zu regenerieren, muss ich sagen, ist das eigentlich eine sehr schöne und sehr gute Aufgabe und die ist also christlich motiviert. Denn ich denke, also alle schreiben sich ja irgendwo so auf die Fahne, wir sind christlich-sozial oder christlich-liberal oder irgendwie was anderes, aber irgendwo ist die Vergangenheit, die spielt für mich eine ganz große Rolle. Und ich meine eigentlich, dass man, wenn man, ich weiß nicht, wie viele Menschen damals gelebt haben, 45 Millionen, wir haben jetzt 85 Millionen, also sagen wir mal 90, die Hälfte davon, also 50%, die sind dafür, dass wir die Leute hier aufnehmen und denen auch helfen und irgendwie eine neue Lebensgrundlage geben, ist das eigentlich eine Aufgabe, die also eigentlich nur forciert werden sollte und nicht irgendwie platt geredet werden sollte. Und wenn man einen Herrn Seehofer hört, was der manchmal bringt, wie er sich auf die rechte oder linke Schiene klappt, ist ja egal. Er ist ja so ein kleiner Rhetoriker. Dann sollten viele andere in dem Parlament eigentlich die Möglichkeit haben, viel mehr zu reden, dass die Redezeit nicht begrenzt wird, sondern dass sie eigentlich verlängert wird, dass man ausdiskutiert Probleme, die da sind, und dann sich irgendwie entscheidet. Hm. Und nicht, dass das in so einem Nonstop gemacht wird.
Herr Siebert, trotzdem ist diese Flüchtlingsdiskussion ja auch mitten in der Koalition ein Riesenthema. Sehen Sie die Koalition eher gestärkt oder geschwächt durch diese konsequente Haltung von Angela Merkel?
Ich sehe eigentlich, dass die Frau Merkel eine Position eingenommen hat, die eine ganz klare Linie macht. Das hat jetzt mit Fukushima und so weiter gar nichts zu tun, sondern sie sagt einfach, wir müssen den Leuten helfen. Und ich denke, wir haben die Verantwortung als Mensch oder auch als Nation zu sagen, das ist richtig und da müssen wir, und das, natürlich, dass da negative Erscheinungen auch aufkommen und so weiter, dass man sich dagegen wappnen muss, ist okay. Aber ich denke eigentlich, die Koalition, die kann sich nur stärken, indem sie zusammen und nicht gegeneinander sich auffrisst. Also, dass da ein Populist kommt und sagt, hier, ich bin ja nicht jetzt hier in der Bundesregierung, ich mache das von außen, ja, diese kleinen Querschneider und diese kleinen Verbalrhetoriker, die also hergehen und wirklich irgendwie was plattreden. Mhm. Ich denke eigentlich, dass also der gesunde Menschenverstand eigentlich einem sagt hier, das soll man machen. Und viele Menschen, die also hier in Deutschland leben, auch wenn sie wenig haben, haben sie immer noch mehr als die Leute, die jetzt in Indien, in Pakistan oder auch in Afrika leben. Mhm. Was sie am Tag verdienen und was die Leute hier bekommen, um überhaupt leben zu können.
Ja, das ist Herr Siebert, also eine Sache. Wir haben verstanden. Sie sehen die Koalition vor allen Dingen eben Angela Merkel immer noch als ganz erfolgreich an. Wir fragen mal unseren Hörer Edgar Krone aus Göttingen. Auch er hat uns angerufen. Wie schätzen Sie das ein? Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich kann jetzt aus Gründen, die hier ich jetzt nicht näher erläutern kann, zu den letzten 2-3 Minuten nichts sagen. Ich hatte angerufen, um etwas zum Grundsätzlichen vom Verhalten von Politikern gegenüber den Bürgern und umgekehrt und Verständnis auf beiden Seiten füreinander. Mir fiel da ein, also ich bin nicht parteigebunden, meine Frau war es und ich habe auf einer Veranstaltung schon länger her unser Bundestagsabgeordneter, also wenn ich jetzt sage unser, dann heißt es örtlich begriffen, Professor Klein, sagte auf einer Bürgerversammlung, also keiner Parteiversammlung, am Abschluss der Versammlung, er meint, dass die Bürger die Politiker falsch verstehen, umgekehrt auch.
Darf ich mal kurz fragen, Herr Krone, ist Ihr Abgeordneter gehört er zu einer der Regierungsfraktionen? Vermutlich ja, oder?
War, ja, damals ja. Und er sagte, die verschiedenen Zeitpunkte der Wahlen und dass übertrieben gesagt sehr häufig Wahlen sind in unserem System hier, führen dazu, dass die Parteien gegenseitig für die Öffentlichkeit Feindbilder aufbauen, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, die in der Wirklichkeit, in der politischen Wirklichkeit nicht gegeben seien, weil sie sich in 80-90% der grundlegenden Fragen, ich rede jetzt von der damaligen Äußerung, einig sein. Wir hatten jetzt gerade hier Wahlen in Niedersachsen und ich war als Nichtparteimitglied an den Wahlständen und so weiter. Und gut, das ist jetzt ein kleiner Ortsteil, fast jeder kennt jeden. Und dann haben die SPD-Leute gedacht, ich gehöre der CDU an. Da habe ich gesagt, ich mache mal einen Vorschlag hier von dem Edeka-Laden. Lasst die Prospekte und die Werbung und das ganze Material so liegen und tauscht nur die Plätze. Ja, und dann achtet mal drauf, was dann passiert. Ne? Das sollte keine Flachserei sein, sondern diesen Ausspruch des Professors Klein, der nun schon längst nicht mehr lebt, dass in den wesentlichen grundlegenden Punkten in unserer Demokratie, und damals war es ja noch Westdeutschland, sich die Politiker viel einiger sind, als ihr Bild nach außen hin ergibt. Mhm.
Herr Krone, das gebe ich nochmal an Gero Neugebauer weiter, dieser Vorwurf der Angleichung der Parteien und ihrer Vertreter in ihren inhaltlichen Positionen. Manchmal ist es auch ein Lob, ist nicht immer ein Vorwurf. Das ist ja tatsächlich Jahrzehnte alt, wird aber immer wiederholt und auch von der AfD ja durchaus als Argument eingesetzt. Hat das Einfluss auf unsere politische Lage im Augenblick?
Ja, es geht ja nicht hier um Reformen oder Revolution, sondern es geht um Art und Weise, wie Reformen gemacht werden. In der Tat sind die Parteien in vielen Sachen sich relativ einig und das bringt wieder das Problem mit sich, wie stelle ich mich dann als Alternative dar? Ein Problem vor allen Dingen für die Sozialdemokratie, die ja so heftig von der CDU umarmt wird. Aber es bringt eben aus sich, dass man nicht Kämpfe führt um die Frage, sollen wir die Demokratie haben oder nicht, sondern wie gestalten wir sie eigentlich besser? Und das, ob dann nun der Beitrag der Bürger durch Wahlen, also im repräsentativen Sinne oder direktes, sei auf die jeweilige Ebene bezogen, auch erst einmal nicht so relevant. Relevant ist in der Tat, dass Sie wissen, die Parteien haben im Grunde genommen Vorschläge, die dazu führen, dass ich meine Existenz fortführen kann in relativer Sicherheit und dass ich, und das ist dann vielleicht ein Problem, wo man an der anderen Partei sagt, ich aber auch gern wissen möchte, was in Zukunft passiert. Und wenn das erledigt wird durch die Parteien, und das kann die Große Koalition im Moment auch, indem sie die Flüchtlingspolitik so bewältigt, dass sie nach innen wie auch nach außen handlungsfähig erscheint, die Koalition, das kann sie wirklich schaffen. Dann leistet sie auch einen Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie.
Tut sie das im Augenblick?
das tut sie, es würde sie nicht mehr tun, wenn sie in Streit verfällt, wenn jeder seine individuellen Interessen verfolgt, Stoiber seine absolut setzt und die anderen dann sagen, müssen wir darauf reagieren, aber dann ist der Streit da und dann geht der Streit nicht ums Grundsätzliche oder dann geht er in das Grundsätzliche hinein und das wäre fatal und insofern würde dann Deutschland nicht mehr als in der Lage erscheinen, Probleme zu lösen, die das nicht an den Rand seiner Existenz bringen.
Ein Appell noch von Gero Neugebauer, eines unserer Diskutanten hier in der Runde im Themenabend hier auf NDR Info. Das Thema war: Große Koalition in der Krise, geht der Regierung die Puste aus? Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Gleich nach den Nachrichten begrüßt sie Mauretta Heinzelmann zu Play Jazz. Und morgen in der Redezeit ist unser Thema, was sich Eltern anhören müssen. Wann sind Ratschläge gut und wann nur gut gemeint? Sie können auch jetzt schon Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen, eine halbe Stunde vor der Sendung, um an der Sendung teilzunehmen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung und verabschiede mich für heute von Ihnen. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.